Bach, wer ist also der kluge, treue Haushalter, den sein Herr dazu über sein Gesinde setzen wird, ihnen zur rechten Zeit ihr Maß Speise zu geben? Wohl jenem Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Der Wahrheit gemäß sage ich euch, ihr werdet ihn über sein ganzes Besitztum setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr verzieht zu kommen und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil unter den Ungläubigen geben. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn gekannt und nichts nach seinem Willen bereit gemacht oder getan hat, wird viele Schläge erhalten. Der jedoch, der ihn nicht gekannt, aber etwas getan hat, was Schläge verdient, wird wenige erhalten. Von jedem aber, dem viel gegeben ist, wird viel gefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr verlangen. Ich wiederhole gerade den letzten Satz. Von jedem aber, dem viel gegeben ist, wird viel gefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr verlangen. Ich weiß nicht, ob Sie die Verantwortungspyramide kennen. Was eine Pyramide ist, wissen Sie. Oben spitz, unten geht sie auseinander. Ein kleines Wesen, wenn es geboren wird, lernt langsam Verantwortung zu übernehmen. So ein kleines Kind, wenn es laufen kann, vielleicht lässt man irgendwas mal von ihm wegtragen nach dem Essen, darf es mal eine Schüssel abrollen. Da ist es ganz stolz, dass es Verantwortung hat, die Schüssel abzuräumen. Es ist ein klein bisschen, man muss es gut im Auge behalten, um ihm rechtzeitig zur Seite zu springen, falls es vielleicht nicht klappen würde. Und so steigt die Verantwortung. Später bekommt es dann so das erste Kindersparbuch, wo es schon kleinere Beträge selbst einzahlen und abheben darf. Dann steigt die Verantwortung einmal im Bereich der Ausbildung. Dann, dass man auch in den öffentlichen Verkehr zugelassen wird mit 4 Rädern und eine Prüfung dafür macht. Und schließlich übernimmt man Verantwortung für einen Partner, für Kollegen im Beruf, vielleicht sogar für eine Gruppe in einer Gemeinde. Das heißt, dieser Kegel wird immer breiter. Am Anfang war bei dieser Verantwortungspyramide, war ich zuständig für irgendetwas Kleines im Haushalt. Später dann schon für öffentliche Dinge. Später vielleicht sogar für eine eigene Familie oder als Verantwortliche in einer Firma für eine ganze Reihe von Mitarbeitern. Je breiter dieser Kegel wird, desto mehr wird mein Verhalten für alle, die mir zugeordnet sind, zum Segen oder zu einer Belastung werden. Ja, wenn ich das gut wahrnehme, meine Verantwortung, wird es ein Segen werden. Wenn ich es schlecht wahrnehme, wird es eine Belastung werden für die, die mir zugeordnet sind. Hier in unserer Geschichte, die Jesus erzählt, geht es um 2 Männer, die beide verantwortlich waren für andere. Sie standen also in dieser Verantwortungspyramide oben an der Spitze und waren zuständig für eine ganze Gruppe von Menschen. Was sollten sie tun? Sie sollten sie so versorgen, dass es den Leuten Freude macht, dass sie fit wären für den Alltag. Sie sollten ihnen die richtige Speise geben, Anleitung zur Arbeit. Sie wurden von Jesus Haushalter genannt. Ein Haushalter war ein Mensch, der selbst Sklave war und von seinem Herrn an die zweitoberste Spitze sozusagen gesetzt wurde, direkt nach dem Herrn selbst, hatte er fast unbegrenzte Vollmacht, in diesem Haus zu schalten und zu walten, wie er wollte. Verantwortung kann zum Segen oder zum Fluch werden. Die göttliche Linie ist natürlich die Segenslinie, die schon bei dem Abraham anfing, wo es hieß, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, Gott segne dich, damit du für andere zu einem Segen wirst. Die Frage ist natürlich, ob wir das wollen und auch offen dafür sind. Beide Verwalter sind dadurch gekennzeichnet, dass ihr Herr vorübergehend das Land verlassen hat. Er ging weit weg. Eigentlich ein Bild für Jesus, der nach seinem Tod und der Auferstehung sozusagen in die Ewigkeit ging und vorübergehend für viele Jahrhunderte nicht sichtbar ist. Aber dieser Chef wird wiederkommen, der Herr wird wiederkommen und dann Verantwortung fordern, Rechenschaft fordern von denen, die er eingesetzt hat in die Verantwortung. Und der erste kann ihm mit Freude Rechenschaft ablegen. Es hat gut funktioniert, vielen Dank, es war schön, dass du mir die Verantwortung übertragen hast. Und der zweite wird wahrscheinlich sehr unangenehm überrascht sein, dass der Herr überhaupt wiederkommt. Er hatte gehofft, er wäre irgendwo verschollen draußen und käme gar nicht mehr wieder, weil es für ihn sehr unangenehme Folgen hat. Wir können der eine oder der andere sein. Wir können Menschen sein, die ein gutes Verhältnis zu ihrem Herrn haben und können solche sein, die sich fürchten, wenn sie ihm begegnen würden. Zunächst bleibe ich bei der Aussage, dass wir ihm begegnen werden. Jesus kommt wieder, sagt die Bibel. Er ist dieser Herr, der wiederkommt. Jeder 25. Vers im Neuen Testament handelt davon, dass Jesus wiederkommt. Das heißt, davon ist häufiger die Rede als von dem Liebesgebot, was sicher ja auch sehr wichtig ist. Jesus kommt wieder, dafür gibt es biblische Prophetie, mindestens 5 klare Hinweise. Der erste kann man nachlesen in Matthäus 24, wer das zu Hause gerne machen möchte. Der erste ist der, dass die Kriege zunehmen werden. Es ist klar, je mehr Menschen, desto mehr Streit. Insofern ist kein Geheimnis, dass die Kriege zugenommen haben. Es gab noch nie ein Jahrhundert in der Weltgeschichte, in dem so viele Kriege geführt wurden und werden wie in diesem 20. Jahrhundert. Was wird noch sein? Es werden Hungersnöte zunehmen. Erleben wir ja leider ständig oder hören es zumindest. Die Erdbeben werden zunehmen. Sie haben sich verzehnfacht in den letzten 50 Jahren. Es wird viele falsche Christusse geben. Ich sprach gerade vor wenigen Tagen, das heißt, ich sprach nicht mit ihm, ich hörte von jemandem, der sagte, ich bin Jesus, und dann schrie er los. Inzwischen gibt es ganz viele davon, die behaupten, sie wären Jesus. Ich weiß nicht, als die Älteren unter uns Jugendliche waren, vermute ich, dass sie keinen einzigen gekannt haben, der von sich behauptet hat, er wäre Jesus. Die gibt es heute wie Pilze, die so bei warmem Wetter wachsen. Und ein Zeichen dafür, dass Jesus wiederkommen wird, dass viele von sich behaupten, sie wären Jesus. Was noch? Der Staat Israel wird wieder gegründet sein. Israel wird wieder in seinem Land sein. Das ist seit 1948 der Fall. Das kann man also auch historisch nachprüfen. Nachdem das Land praktisch 1900 Jahre nicht von den Juden bewohnt war, sind sie wieder zurückgekommen. Und die Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Braucht man nur einmal unser Volk zu beobachten, die Tagespresse zu lesen, wie viele Gesetze sogar durch Auslegung fast in ihr Gegenteil verkehrt werden im Lauf der Jahrzehnte. Wie gesetzlos unser Volk geworden ist. Das alles, sagt die Bibel, sind Vorzeichen dafür, dass Jesus wiederkommt. Und da ja am nächsten Sonntag die Adventszeit beginnt, Advent heißt Ankunft, es bedeutet, dass dieser Herr wieder ankommen wird. Die Frage ist aber, wie kommt er in meinem Leben an? Nicht nur in der Welt, wie kommt er heute in meinem Leben an? Habe ich ein offenes Herz für ihn? Offen für Jesus, offen zum Gespräch mit ihm, offen für seine Liebe? Oder bin ich jemand, der sagt, lieber ohne ihn, wozu brauche ich Jesus? Es reicht doch, wenn ich an Gott glaube. Wenn ich Jesus nicht persönlich kenne, kenne ich auch Gott nicht. Die Bibel sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ich Jesus nicht kenne, kenne ich auch Gott nicht. Selbst wenn ich jeden Abend zu Gott beten sollte, kenne ich ihn trotzdem nicht, weil ich ihn nur kenne, wenn ich Jesus im Herzen habe. Es ist wichtig zu sagen, um sich nicht selbst zu täuschen und zu sagen, ich glaube doch. Natürlich, glauben tun viele. Es ist nur die Frage, ob ich auch einen rettenden Glauben habe, der mich mit Gott verbindet, oder nur einen Glauben, der Gott für wahr hält. Dieser erste Haushalter hier ist ein Mann, der verantwortlich handelt, der sich von seinem Herrn geliebt und eingesetzt weiß und Entscheidendes für seine Mitarbeiter tut. Gott überträgt jedem Verantwortung. Wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann nicht nur deshalb, damit du ewiges Leben hast, sondern damit er dich einsetzen und auch gebrauchen kann, damit er dir Verantwortung überträgt. Die Verantwortung fängt gewöhnlich damit an, dass man Dinge im Leben in Ordnung bringt, die nicht in Ordnung waren. Das heißt, eine innere Reinigung erfährt, um Vergebung bittet, dass man falsche Dinge, die man getan hat, lässt und gute Dinge, die man unterlassen hat, neu anfängt zu tun. Dass man anfängt, in seiner Partnerbeziehung ehrlich zu werden, dass man anfängt, für andere Menschen zu beten, die einem wichtig sind, dass man aufhört zu lügen, dass man um Vergebung bittet, wo es notwendig ist. Das ist so der Anfang dieser Entwicklung. Und dann wird Gott wachsende Verantwortung weitergeben. Das kann im Bereich der Firma sein, das kann im Bereich der Gemeinde sein. Es kann sein, dass die Familie ganz neu gesegnet wird, dadurch, dass Jesus dort Zugang und Zutritt bekommt. Jeder, der Verantwortung hat, stöhnt ein bisschen darunter. Wenn jemand Verantwortung hat, ist das immer auch ein Stück Belastung für ihn. Und manchmal würde man die Verantwortung gerne abgeben, spätestens dann, wenn es irgendwo knirscht im Alltag, weil man merkt, es läuft nicht so, wie es laufen könnte. An der Stelle ist gut zu wissen, ich bin von dem Herrn eingesetzt. Ja, ich bin nicht der letzte Verantwortliche, letztlich ist der Herr da. Und es gibt einen schönen Vers bei Jesaja, wo es heißt, die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Sich daran zu erinnern, ich kann im Gebet ja ihm sagen, du bist eigentlich verantwortlich, auch wenn ich das hier tue für dich, denke ich, dass du es trotzdem bist, der dafür gerade steht und mir hilft, diese Verantwortung zu tragen. Wer würde nicht gerne fliehen aus seiner Verantwortung zu dieser oder jener Zeit? Aus der Firma rausgehen, sagen, ich mache was anderes, seinen Jugendleiterposten an den Nagel hängen, sagen, lass es doch jemand machen, der das besser kann, oder irgendetwas dieser Art. Gott schenkt dir Verantwortung und er trägt dich auch durch. Es sei denn, du hättest dir selbst Verantwortung unter den Nagel gerissen und dann müsstest du auch selbst dafür einstehen. Aber wenn ich weiß, Gott führt mich, weiß ich, er steht auch gerade für diesen Verantwortungsbereich, in dem ich bin. Dann ist dieser andere Mann da, der so handelt, als ob er selbst Gott wäre. Kennen Sie so Leute, wo man schon morgens fragen muss, was für eine Laune hat er denn heute? Kann man ihm heute alles sagen oder lieber erst morgen? Ja, die so selbst Gott spielen, da muss sich jeder nach ihnen richten und sehen, dass er nicht unangenehm auffällt vor der Zeit. Kennen Sie nicht Menschen, die autonom sind? Das ist ein schönes Fremdwort. Autonom heißt Selbstgesetzgeber, die ihre eigenen Gesetze für das Leben erlassen. Und jeder muss sich nach diesen Gesetzen richten, der ihnen zugeordnet ist. Kennen Sie nicht Menschen, die bestehende Gesetze außer Kraft setzen und sich einfach darüber hinwegsetzen, zum Beispiel über die Wahrheit in der Industrie? Was wird da alles gelogen? Über die Wahrheit in der Schule? Was wird da alles gelogen? Über sexuelle Verantwortung, was wird hier alles an Freizügigkeit gelebt mit all den katastrophalen Auswirkungen, die das hat? Selbst aktive Sterbehilfe ist schon im Gespräch. Experimente mit Embryos sind nicht nur im Gespräch, sondern schon geschehen. Manipulation von Genen ist eine Möglichkeit, die auch schon geschieht. Und viele andere Dinge. Ein Bild für Entgleisung. Und da ja gerade diese Diskussion so aktuell ist, möchte ich sie gerne aufgreifen. Ich denke, sie passt hier gut hinein. Die Frage der Vermummung beschäftigt zurzeit viele Leute, sei es berechtigt oder nicht berechtigt. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass jemand für das, was er tut, nicht zur Verantwortung gezogen werden möchte. Und das ist genau die Lage dieses zweiten Haushaltes. Er möchte für das, was er tut, nicht zur Verantwortung gezogen werden, sondern nur selber etwas tun und dann ist Schluss. Und das ist die Einstellung der meisten Menschen in unserer Gesellschaft. 58% der erwachsenen Deutschen glauben, dass es nach dem Tod kein Weiterleben mehr gibt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass nach dem Tod mich niemand mehr zur Rechenschaft ziehen wird. Denn wenn ich dann nicht mehr existiere, wer sollte mich noch zur Rechenschaft ziehen? Das ist eigentlich genau diese Einstellung, keine Verantwortung, wie soll man das sagen, in Zukunft irgendjemand anders ablegen zu müssen. Was letztlich auch hinter dieser Vermummung steht. Die Vermummung kann man aber doppelt sehen. Einmal Verantwortungsflucht. Ich denke, dass dieser zweite Haushalter hier auch das Gesicht seines Herrn verdeckt hat. Denn sein Herr ist eigentlich sehr freundlich. Er wollte, dass alle anständig behandelt werden. Und wenn man dann in das Gesicht seines Haushalters guckte, musste man sagen, nee, vielen Dank, dieses Gesicht seines Herrn erkenne ich da nicht mehr dran. Da sehe ich ein entstelltes Gesicht, ein verhülltes Gesicht, wo ich nichts mehr von seinem wunderbaren Herrn erkenne. Ich sah gerade letzte Woche so Bilder von Lepraarbeit. Da wurde eine junge Frau gezeigt, die in Afghanistan 20 Jahre lang in einem Stall gefangen gehalten wurde von ihren Eltern, bis dann eine Ärztin dort einen Besuch machte und sie mitnahm. Und dann wurde ein Bild gezeigt von dieser Frau, wie kaputt dieses Gesicht war, wie schief und zerfressen. Und da dachte ich, ein Glück, dass es sowas bei uns nicht gibt. Es war aber nur die erste Reaktion. Die zweite Reaktion war die, dass ich dachte, solche Gesichter gibt es bei uns auch. Nicht äußerlich, aber in der Bibel ist Lepra ein Bild für Sünde. Und wie die Lepra Menschen zerfrisst, so zerfrisst Sünde das Gesicht von Menschen. Haben Sie das auch schon gemerkt, wo Leute ihr Gesicht verlieren? Wo sie entstellt sind durch Züge der Sünde, nicht äußerlich, manchmal sieht man das auch, sondern im Innern und dadurch eigentlich den wunderbaren Herrn, dem sie gehören könnten, verhüllen. Wir sind Jesus verantwortlich, er ist dieser Herr, der wiederkommt und er möchte uns in unserer Verantwortung segnen. Wir können in unserer Verantwortung allerdings auch einen zerstörenden Einfluss ausüben auf die Umgebung, wenn wir sie ohne diese direkte Verbindung zu Jesus wahrnehmen, weil wir dabei oft Maßstäbe selber setzen, die sich im Nachhinein als sehr schlecht enthüllen. Ich persönlich muss sagen, ich entdecke Züge von beiden Haushalten in mir. Dadurch, dass Jesus in meinem Leben ist, weiß ich, ich kann zu einem Segen werden für andere Menschen und bin es sicher auch schon geworden. Ich kann aber auch zu einer Belastung werden, zu einer Enttäuschung, zu einem Menschen, der andere frustriert, wenn im Moment Jesus nicht die Kontrolle über mich hat. Es ist gut, dieser erste Verwalter zu sein, damit Gott meine Verantwortung segnet. Ich möchte ein Bild bringen, das Sie kennen. Sie kennen aber nur die Hälfte davon. Manche von Ihnen hat diesen Film Die Brücke am Kwai gesehen. Vor vielen Jahren lief der schon, ein sehr schöner Film, der ein Kriegsgefangenenlager bei den Japanern schildert, in dem Engländer gefangen waren. Was bei dieser Brücke am Kwai, diesem Film allerdings nicht zu sehen war, waren die Hintergründe dieses Lagers. Es war ein Lager, in dem Brutalität Tagesordnungspunkt Nummer 1 war. Weil sie so wenig zu essen haben, haben sich die Leute um das Essen täglich geschlagen und geprügelt. Und unter diesen Engländern gab es richtige, echte Christen, die Jesus lieb hatten. Die haben sich genauso geprügelt um das Essen wie alle anderen auch. Waren genauso aggressiv, um endlich ihr Recht zu kriegen. Und irgendwann fingen sie an, sich zu schämen. Da waren ein paar Christen, die fingen an, sich richtig zu schämen und sagten, warum benehmen wir uns hier wie die Tiere? Wir kennen doch eigentlich einen lebendigen Gott, der uns lieb hat, der etwas von Frieden spricht. Und da haben sie aufgehört, sich zu schlagen. Sie haben nur das an Lebensmitteln erreicht, was sie ohne Schläge bekommen konnten. Und dann gab es Kranke, die konnten sich um gar nichts schlagen, weil sie viel zu schwach waren. Die haben sie mit dem wenigen, was sie da noch bekommen hatten, versorgt, soweit sie noch etwas abgeben konnten davon. Und da fingen andere Leute an, sich zu schämen. Es wurden immer mehr, die sich schämten. Und zunächst waren es die Christen, die sich geschämt haben und ihr Leben veränderten. Und dann kam so etwas wie eine Art Erweckung in diesem Lager. Es wurden immer mehr, die sagten, wir denken, diese Leute haben recht. Das ist eigentlich die Art zu leben, die wir brauchen. So dass in diesem Lager ganz viele dieser gefangenen Soldaten zum Glauben kam an Jesus, dadurch, dass einige von diesen Christen anfingen, neu Gott ernst zu nehmen und dadurch seine Liebe zu einem Segen wurde für ihre Kameraden. Weshalb ich das Beispiel erzähle, bei diesen Christen in dem Lager war beides. Sie waren sowohl diese schlechte Haushalte als auch der gute Haushalte. Erst das eine, später das andere. Die Frage ist, wie ich meine Verantwortung wahrnehme, ob man da diese Segenszüge Gottes entdecken kann oder ob man die Züge dessen erkennt, der autonom ist, der selbst Gott spielt, der selbst als Chef auftritt und alle Maßstäbe alleine setzt. Die Verantwortungspyramide kann dann ein Segen werden, wenn an dieser Spitze, an der ich stehe, für meinen Bereich letztlich Gott stehen darf. Durch Gebet, durch Glauben mit ihm verbunden, dann werde ich ein Segen werden für die Menschen, die zu mir gehören und für diesen Bereich, den Gott mir zuordnet. Verantwortung ist wichtig. Wer Verantwortung flieht, flieht ein Stück Lebensqualität. Gott wird in wachsende Verantwortung hineinführen, aber auch in einen wachsenden Segen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir solche Verantwortungsträger sein dürfen. Wir danken dir, dass wir diese Verantwortung zum Segen für unsere Umgebung wahrnehmen dürfen, wenn du selbst in uns lebst. Wir danken dir, dass wir dir einmal als Freund begegnen, weil du heute schon unser Freund bist, dass wir über den Tod hinaus Hoffnung haben, weil du da bist. So loben wir dich. Amen.